Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Puff Daddy, so nannte er sich 1998 noch, hatte damals die erfolgreichste Single des Kino-Soundtracks Godzilla geliefert. Come with me mit Jimmy Page. Und im Prozess gegen Sean Combs, wie das Hip-Hop-Mogul mit bürgerlichem Namen heißt, haben die 12 Geschworenen den Musikproduzenten und Rapper von den schwersten Vorwürfen wegen Sexualverbrechen freigesprochen. Wir haben den Prozess von Anfang an begleitet und fragen uns, was dieses vorläufige Ende für die MeToo-Bewegung bedeutet. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Die Geschworenen-Jury eines Gerichts in New York hat gestern Abend deutscher Zeit den Hip-Hop-Unternehmer Sean Combs, a.k.a. P. Diddy, in 3 von 5 Anklagepunkten freigesprochen. Und ja, damit geht eine der größten Gerichtsverhandlungen der popkulturellen Gegenwart vorläufig zu Ende. Nicht mit einem Freispruch, aber mit Grund zur Freude zumindest für den 55-Jährigen und seine Anhängerschaft. Wie kam es zu diesem Urteil der Jury und was heißt das fürs Verfahren? Musikjournalistin Aida Baranijat seit Beginn hier bei uns im Kompressor begleitet den Prozess und ordnet für uns jetzt ein. Aida, gestern hieß es deutscher Zeit noch, die Geschworenenjury hat sich zur Beratung zurückgezogen und dann zack, ein paar Stunden später die Entscheidung. Was genau haben Sie jetzt geurteilt?
Ganz kurz gesagt, 2x schuldig, 3x unschuldig. Es standen 5 Anklagepunkte im Raum und er wurde in den 3 schwerwiegendsten freigesprochen. Die Jury sah ihn als unschuldig an in den Punkten Sex Trafficking von Cassie Ventura, seiner Ex-Freundin, also Transport und Nötigung zu sexuellen Handlungen, Sex Trafficking des anonymen Opfers Jane und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Eindeutig schuldig wurde er in den 2 sehr viel weniger schwerwiegenden Anklagepunkten befunden. Das waren beide Transport zur Beteiligung an Prostitution in den Fällen bezogen auf die beiden Frauen. Diese waren eindeutig nachzuweisen. Diddy hat die Reise für die prostituierten Männer organisiert, mit denen Cassie und Jane während den sogenannten Freak-Offs Sex haben sollten, für ihn. Er hat es organisiert oder organisieren lassen. Dafür könnte er immer noch bis zu 20 Jahre ins Gefängnis gehen, wenn der Richter das genaue Strafmaß dann irgendwann festsetzt, da jeder einzelne dieser 2 Fälle mit maximal 10 Jahren bestraft werden könnte.
Okay, könnte. Konjunktiv, das heißt, Sean Combs muss jetzt oder könnte für 20 Jahre ins Gefängnis?
Ja, könnte, ne? Es könnte passieren, aber es muss nicht. Wäre Combs allerdings in den 3 anderen Klagepunkten nicht freigesprochen worden, dann wäre ihm eine lebenslange Haft so gut wie sicher gewesen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es die ganzen 20 Jahre werden. Auch Sean Combs ist sich darüber bewusst und hat sich deswegen wohl für diese 3 Freisprüche bei der Jury bedankt, ist laut Beobachtern auf die Knie gefallen, hat applaudiert. Auch seine Familie und SupporterInnen sollen in Jubel ausgebrochen sein. Sein Anwalt Mark Anifilo sagte der New York Times, dass Combs von der Jury sein Leben zurückgegeben worden sei.
Ja, zumindest wurde er in den 3 schwerwiegendsten Anklagepunkten freigesprochen, wie du es gesagt hast. Aber was heißt das jetzt? Ist er wieder auf freiem Fuß bis zum Urteil?
Nee, frei ist Combs immer noch nicht. Die Fans, die vor dem Gerichtsgebäude mit Free Puff Shirts herumstehen und warten, die müssen noch ein bisschen gedulden, denn der Richter beorderte ihn zurück in seine Zelle bis zum Schuldspruch in seine Zelle in Brooklyn. Wann dieser Schuldspruch denn dann gesprochen werden soll, das ist noch unklar. Diddys Anwälte hatten zwar gebeten, ihn freizulassen, sodass er die Zeit mit seiner Familie verbringen könnte, aber es wurde angefochten, unter anderem von Cassie Venturas Anwälten, da sie die Freilassung oder temporäre Freilassung von P. Diddy als Gefahr für die Opfer ansehen und für die ZeugInnen, die im Prozess ausgesagt haben. Und es stehen noch ein paar Zivilklagen an, aber die haben erstmal nichts damit zu tun mit dieser aktuellen Verfahren und mit dem Freilassen oder Nicht-Freilassen.
Und was meinst du, was bedeutet dieses Urteil auch vor dem Hintergrund der ganzen MeToo-Debatten, die ja seit einigen Jahren immer wieder die Popkultur erschüttern?
Ja, ich finde, die große zentrale Frage bleibt eigentlich unbeantwortet, auch hier wieder. Was ist eigentlich Einvernehmlichkeit, wenn Macht in einer Beziehung ungleich verteilt ist? Weil die Anwälte von Sean Combs haben immer wieder gesagt, ja, er war gewalttätig und ja, das sind seltsame sexuelle Praktiken, die er gemocht hat, aber es war einvernehmlich, weil die Frauen haben SMS geschrieben, dass sie ihn lieben. Und ich fasse es mal kurz zusammen. Aber was ist dann Einvernehmlichkeit in so einem Fall? Was ist Einvernehmlichkeit unter Drogen? Was ist Einvernehmlichkeit, wenn Gewalt und die Angst, Gewalt zu erfahren, eine Rolle spielen? Und wo verläuft die Grenze zwischen ungewöhnlichen sexuellen Praktiken und Ausbeutung und Gewalt? Das wissen wir nicht und wir haben darüber immer noch keine Antwort gefunden und deswegen wird, glaube ich, auch weiter debattiert werden. Organisationen, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzen, die haben jetzt schon gesagt, dass sie es ganz schlimm finden, wie das Verfahren geendet ist. Und die Social-Media-Debatte, die läuft auch schon heiß.
Ja, auf Social Media wurde der Fall ja auch stark debattiert, besonders in Bezug auf weitere Künstlerinnen wie Jay-Z oder auch Beyoncé, die in seine Partys involviert gewesen sein sollen. Im Laufe des Verfahrens spielten diese Mutmaßungen ja keine Rolle. Keine der genannten Personen wurde zumindest vor Gericht gezogen, hat als Zeuge ausgesagt. Aber der Rapper Kid Cudi, der war wohl ein Opfer einer Racheaktion von Diddy. Es gibt da ja auch sehr viele Theorien. Meinst du, die werden jetzt nach dem Urteil dazu führen, dass sie nachlassen?
Ja, diese ganzen Verschwörungserzählungen, die im Vorfeld und während des Verfahrens überall viral gingen, die wird dieses Urteil nicht eindämmen. Das glaube ich nicht. Influencerinnen, die behaupten, dass Beyoncé, Jay-Z, Ashton Kutcher, Justin Bieber oder auch irgendwie abwegige Personen wie irgendwelche Designer involviert gewesen sein sollen in dieses ganze Konstrukt P. Diddy, denen sind, glaube ich, juristische Spitzfindigkeiten relativ egal, wäre jetzt meine Theorie. Aber es wäre genau jetzt eigentlich so wichtig, Debatten zu führen, so über so komplizierte Fragen wie Einvernehmlichkeit, Machtstrukturen, die sagenhaft reiche Menschen um sich erschaffen können. Eigentlich wäre Social Media dazu da, sowas vielleicht auch mal zu besprechen als Gesellschaft. Aber diese Fragen werden, glaube ich, nie so viral gehen wie ein Video mit völlig wilden Behauptungen zu Beyoncé. Ich glaube, man kann das Ganze zusammenfassen. Das letzte Wort zur Causa Diddy, die ist noch nicht gesprochen. Schon allein deswegen nicht, weil 50 Cent eine Doku mit Netflix angekündigt hat, die da nochmal auspacken soll. Aber ja, diese Entscheidung der Jury und der teilweise Freispruch, das fühlt sich schon mal an wie ein Punkt für Sean Combs, ein vorläufiger Sieg für Sean Combs.
Sagt Musikjournalistin Aida Baranejad nach dem teilweisen Freispruch von Sean Diddy Combs. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seit gestern findet sie statt, die Frauen-EM in der Schweiz. Morgen spielt Deutschland gegen Polen, um 21 Uhr ist Anpfiff. Und in der ARD-Mediathek gibt es aktuell eine Doku, die heißt Mädchen können kein Fußball spielen und erzählt von der Entwicklung und Geschichte des Frauenfußballs in Ost- und Westdeutschland.
Wir waren Mannweiber, keine richtigen Frauen, die nicht richtig ticken. Alles war von Männern besetzt, die wollten mit den fußballspielenden Frauen nichts zu tun haben.
Der neueste Schlager im unaufhaltsamen Ausverkauf holder Weiblichkeit.
Männer, die ich dann so kennengelernt habe und die wussten, dass ich Fußball spielte, die hatten alle was dagegen.
Der DFB stand immer noch auf der Bremse. Wahrscheinlich haben die alten Herren immer noch gehofft, dass das Ganze platzt und dann sein Ende findet.
Jetzt erst recht. Jetzt erst recht.
Ja, eine sehr bewegende Doku, wie ich finde. Und gemacht hat sie Regisseur Thorsten Körner. Er ist zu Gast bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, bevor wir näher auf die Doku eingehen, würde mich natürlich interessieren, was war Ihre Motivation? Welchen Bezug haben Sie zum Fußball, im Speziellen zum Frauenfußball?
Also ich bin als Kind, als Jugendlicher in so eine männliche Fußballmatrix hineingeboren worden, habe sehr intensiv und leidenschaftlich Fußball gespielt und habe gemerkt, dass Fußball natürlich viel mehr ist nur als Fußball. Fußball ist Gesellschaft und Politik und Fußball hat Einfluss darauf, wie wir unseren Körper sehen und den in der Gesellschaft bestimmen. Und ich habe vor einigen Jahren einen Film gemacht, Schwarze Adler, über schwarze Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft und habe dabei das erste Mal viel Archiv gesehen, wo über Frauenfußball berichtet wurde. Und das war von heute aus betrachtet sehr beschämend, wie die damaligen Sender, und das waren nur öffentlich-rechtliche Sender, über Frauenfußball berichtet haben. Und ich dachte mir, da liegt eine Geschichte, das musst du erzählen, denn ich arbeite immer sehr gerne mit Archiv, weil Archiv sich selbst erzählt und man nicht einen, wie auch immer, gearteten paternalistischen Kommentar drüber legen muss.
Die Rolle der Medien, auf die würde ich jetzt gerne zu sprechen kommen, die hat mich auch wirklich, ich muss sagen, schockiert, wie man damals über Frauen, die Fußball gespielt haben, wie sie das kommentiert haben. Wir haben hier einen Ausschnitt, der, wie ich finde, sehr schön veranschaulicht, wie Frauen lächerlich gemacht wurden.
Man muss das ja auch realistisch sehen. Das ist natürlich ein schöner Spaß im Anfang. Aber ich denke da an andere Frauensportarten, wo Frauen also zum Teil auch ganz erstaunliche Leistungen bringen. Und im Fußball mag das ja vielleicht eines Tages auch mal der Fall sein. Nach einem Anfangsreiz schläft das dann bald ein. Und da stehen nur noch die Freunde da und die Väter vielleicht und die Mütter und sagen, ach guck mal, unser Else, läuft die nicht hübsch?
Ja, unsere Else, läuft die nicht hübsch? Es gibt ja massig solche Kommentare. Wie viel haben Sie insgesamt gefunden? Mussten Sie sich entscheiden, was Sie nehmen oder was Sie vielleicht rauslassen? Oder gab es Dinge, wo Sie gesagt haben, das ist eigentlich zu krass, das kann man nicht zeigen?
Das war übrigens der berühmte Showmaster Wim Tölke, den viele von uns oder meiner Generation noch kennen. Und das war natürlich sehr sexistisch. Es gab sehr viel mehr solchen Materials. Ich würde nicht was rauslassen, weil es zu krass wäre, sondern ich würde überlegen, in welchem Verhältnis setzt man das stigmatisiert oder macht man meine Protagonistin des Films nochmal zu Opfern, wenn ich über Gebühr viel dieses Material einspiele, weil ich möchte ja, dass meine Heldinnen erzählen, dass meine Protagonistinnen erzählen, dass die stark sind und zeigen, wie sie diese Zeit überstanden haben. Aber klar, hinter den Kameras waren damals nur Männer, an den Mikrofonen waren nur Männer, in den Redaktionen, die über den Frauenfußballsport schrieben, saßen nur Männer und der Blick war eindeutig sexualisiert. Also die Kamera ging immer auf die Brüste, die Kamera ging auf die Beine, die Kamera und insgesamt die Regie und Erzählhaltung war so, wir machen das eher lächerlich, wir müssen das abwehren, das ist etwas, mit dem wir uns nicht auskennen wollen und deshalb fangen wir erst gar nicht an, es verstehen zu wollen.
Genau, aber Sie konzentrieren sich doch auf die ja, Heldenreise, die Heldinnenreise der Frauen, die dennoch ja viel opfern mussten. Können Sie das vielleicht auch in Ansätzen skizzieren, was damit einherging, wenn man, die ja alle Profis waren in ihrer Art, trotzdem dem Frauenfußball so viel Leidenschaft schenkt, auf was man alles verzichten musste.
Na, die Frauen in den 50er, 60er, 70er, auch 80er Jahren teilweise noch, waren ja alle noch in Anführungszeichen Amateure. Die haben null Geld dafür bekommen, allenfalls mal ein bisschen Kilometergeld. Die haben aber das Glück gehabt, anders als die heutigen Männer heute im Profifußball, die haben das Glück gehabt, für das Glück spielen zu dürfen. Die mussten sich zur Wehr setzen gegen Männer, die sie mit Stöckern von Plätzen vertreiben wollten. Manchmal kam die Polizei und vertrieb diese Frauen von Plätzen. Es wurden ihnen manchmal Steine nachgeworfen. Die sexistische Berichterstattung hatten wir angesprochen. Also insofern sind diese Frauen nie Opfer ihrer Zeitumstände gewesen, sondern sie haben sich dagegen zur Wehr gesetzt, sie haben trotzdem gespielt, sie haben sich andere Plätze gesucht als die vom DFB lizenzierten Plätze und insofern kann man, glaube ich, auch mit Fug und Recht von Helden sprechen, was ja auch der Titel des Buches ist, Wir waren Helden, ich habe ein Buch auch dazu geschrieben.
Dann lassen Sie uns doch nochmal über zwei Frauen sprechen, die ich finde, eine ja zentrale Rolle spielen. Das sind zum einen Anne Trabant. Sie hat eine tragende Rolle gespielt im Frauenfußball in Westdeutschland. Ihr kommen heute noch die Tränen, das sieht man in der Doku, wenn sie die Bilder von der WM 89 sieht. Ja, vielleicht können Sie einmal kurz skizzieren, welche Rolle sie hatte.
Anne Trabant-Habach ist eine kaum zu überschätzende Pionierin, vielleicht die zentrale Gestalt des deutschen Frauenfußballs. Ich will sie nicht mit Franz Beckenbauer vergleichen, aber nur um den Stellenwert klarzumachen. Das ist die Frau, die Deutschland im Frauenfußball nach vorne gebracht hat. Sie war die erste Spielführerin des ersten offiziellen vom DFB anerkannten Länderspiels 1982. Sie war zugleich Assistenztrainerin. Eigentlich hätte sie auch, weil sie viel mehr Ahnung vom Frauenfußball hätte, die Mannschaft als Trainerin aufs Feld führen wollen. Das wollte der DFB nicht. Und sie hat mit Bergisch Gladbach 6, 7, 8 Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen und hat mit dieser Vereinsmannschaft eine inoffizielle Weltmeisterschaft in Taipei gewonnen. Also Das ist eine krasse Erfolgsgeschichte und sie hat dich wirklich bis zur totalen Erschöpfung, heute würde man wahrscheinlich sagen Burnout, für den Fußball geopfert, weil er so viel Glück für sie mitbrachte. Also die hat ihr ganzes Leben in den Fußball gesteckt und damit insgesamt den Frauenfußball sehr weit nach vorne gebracht.
Und eine andere, finde ich, Spielerin, die sehr wichtig ist, neben all den anderen, ja, also es gibt wirklich sehr viele, die man da sieht, die Interviews geben, ist aber auch die Spielerin Birgit Bormann. Mit 17 Jahren wurde sie als Ausnahmetalent gefeiert, war die Stürmerin der Mannschaft. Mit 19 allerdings ist sie dann in der Klinik gelandet, worüber sich dann natürlich auch die Presse, die Medien sofort drüber zerrissen haben. Vielleicht können Sie auch noch mal veranschaulichen, kurz, welche Rolle sie gespielt hat.
Also Birgit Bormann hieß sie damals, heute heißt sie Birgit Dahlke, galt als das größte Talent des deutschen Fußballs Anfang der 80er Jahre. Und man muss sich vorstellen, diese Generation, die fuhr zweimal in der Woche zum Training als 17-jährige, 18-jährige Schülerin und eine Strecke zum Training waren 100 Kilometer. Zurück fuhr sie dann wieder 100 Kilometer, das heißt 200 Kilometer nach der Schule. Da hat sie auch mal einen schweren Unfall dabei gebaut, weil sie übermüdet war und ist danach aber gleich wieder zum Training. Und ihre Geschichte, sie hat dann ein, zwei Jahre später nach ihrem Länderspieldebüt, in dem sie auch ein Tor geschossen hat, und die ganze Presse hat positiv über sie berichtet, etwa ein, zwei Jahre später ist sie in eine Depression gerutscht und die ist eigentlich ein Symptom dafür, dass diese Generation total überfrachtet war mit Erwartungen, aber auch mit einer nicht vorhandenen Infrastruktur. Es gab keine psychische Betreuung, es gab kaum medizinische Betreuung. Da liefen Spielerinnen mit schwersten Verletzungen auf und spielten dennoch weiter. Also die Frau war auch in jener Zeit eigentlich viel härter und konsequenter und lange nicht so hysterisch wie der Mann auf dem Fußballfeld. Also es ist eher umgekehrt. Die Frau war nicht hysterisch auf dem Fußballplatz, aber eher der Mann, wenn man sich die Männer in der Zeit mal anschaut.
Jetzt könnte man natürlich ein bisschen über das Wort Hysterie sprechen.
Naja, das ist ja eine klassische Zuschreibung der männlichen Geschichtsschreibung für die Frau.
Ja.
Und die Frauen beweisen aber, dass das eine männliche Zuschreibung war. Und wenn man sich die Fußball-Europameisterschaft 1988 anschaut, dann wälzen sich die Männer hysterisch auf den Platz. Mhm. Und die Frauen sind eben das Gegenteil dessen, was ihnen die Männer vorwerfen. Also insofern bietet der Frauenfußball, wenn man auf ihn heute guckt, und ich finde, die spielen heute auch immer noch mit weniger Theater als die Männer, eine gute Gelegenheit, was über die Männer zu lernen.
Ja. Mädchen können kein Fußball spielen. So heißt die Doku, die man aktuell in der ARD-Mediathek sehen kann, anlässlich der Frauen-EM in der Schweiz. Ich sprach mit dem Regisseur der Doku, Thorsten Körner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Wenn in Science-Fiction-Geschichten Menschen geklont werden, sind sie oft exakte Kopien. Und da geht es dann oft darum, wie diese exakten Kopien miteinander klarkommen. Nur was, wenn diese Klone sich in einem wesentlichen Punkt unterscheiden? Das Spiel The Alters versucht, diese Frage zu beantworten und Markus Richter hat es sich für uns angeschaut.
Ich bin Jan Dolski. Ich bin ein Bergbauingenieur, der auf eine Expedition auf einem fremden Planeten geschickt wurde und die ist ganz schön schiefgegangen.
That's impossible.
Die ganze restliche Mannschaft ist bei der Landung gestorben und ich bin ganz alleine auf einem feindlichen Planeten gestrandet.
Oh shit, I gotta get to the base.
Immerhin, es gibt die Basis, in die ich mich retten kann. Ein hochhausgroßes Rad, an dessen Speichen Container aufgehängt sind und darin kann ich leben. Hier finde ich alles zum Überleben, wenn es denn funktionieren würde.
I did everything according to the manual, but there's a malfunction. I can't.
Schnell wird klar, ich brauche Hilfe. Und weil meine KameradInnen eben alle tot sind, aber dafür eine seltsame Maschine an Bord ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich muss mich klonen.
Hey there. Hello. Can you hear me? What is this? Where am I?
Aber mein Klon ist keine exakte Kopie. Durch einen Quantencomputer gesteuert, muss ich vor dem Klonen eine Stelle in meiner Lebensgeschichte aussuchen, die anders hätte laufen können. Und deswegen heißen die Klone auch nicht Klone, sondern Alters, alternative Versionen des originalen Jan Dolski.
Like I said, I don't have much choice. Maxwell's in charge here. Yeah, so is Dad. The man of the house. I thought you regretted not standing up to him. Looks like you didn't learn much.
Die Scheidewege des Lebens sind die klassischen Momente. Hier erinnert Einalter uns daran, dass er gegen den Vater aufgestanden ist, während ich das nicht getan habe. Andere Alters haben verschiedene Berufswege oder einen anderen Umgang mit Partnerin oder Familie gewählt. Das führt zu vielen verschiedenen Versionen einer Person, die nicht immer miteinander klarkommen.
You said it yourself. We might look alike, but we're different. Like oil and water, if you ask me. And they don't mix well.
Aber in Gesprächen kann ich durch die Auswahl der richtigen Dialogoptionen dafür sorgen, dass meine Alters sich wieder beruhigen und miteinander klarkommen. Allerdings ist das nicht alles.
You mean a star will come and burn this planet and I just have days to escape? Is that right? Perfect.
Die Basis droht zu verbrennen, weil die Sonne dem Planeten zu nahe kommt. Die Basis muss deswegen bewegt werden. Eigentlich kein Problem, sie ist ja ein Rad, aber es gibt eben doch immer wieder Hindernisse, zum Beispiel einen Lavastrom, der den Weg versperrt.
So, did you find a solution to our problem? Yes, it's super simple. We'll build a bridge. Oh, just like that?
Die Lösung? Eine Brücke. Für die Brücke braucht man aber Pläne, die erforscht werden müssen, und Rohstoffe, um die Brücke zu bauen. Also brauche ich Ressourcen, aber um die abzubauen, brauche ich mehr Klone, und um die zu ernähren, brauche ich mehr Ressourcen, und dafür wäre es eigentlich gut, noch mehr Klone zu haben. Und ehe ich es mich versehe, ist die Geschichte auch eine Wirtschaftssimulation. Es entsteht ein fragiles Geflecht aus Ego und Ressourcenmanagement, das stellenweise so komplex ist, dass ich mich überfordert fühle.
This is more fucked up than I thought.
Ich möchte dem Spiel fast zurufen, entscheide dich doch! Entscheide dich, ob du eine Geschichte sein willst oder eine Wirtschaftssimulation. So fühlt es sich leider manchmal an, als wären die Gefühle der Klone auch nur eine zu verwaltende Ressource und nicht Emotionen spannend geschriebener Charaktere. Aber das Spiel entscheidet sich nicht. Und man muss ihm zugutehalten, es ist stellenweise anstrengend und langatmig, ja, aber nie zu anstrengend und nie zu langatmig. Es ist eine Gratwanderung.
It is confusing or fucked up, as you put it, but it fuels the imagination and opens the mind.
Es ist, wie ein geheimnisvoller Firmenchef hier sagt, verwirrend, aber auch inspirierend. Und das macht letztlich The Alters dann doch zu einem neuen, interessanten und spannenden Antwortversuch auf die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Also, falls Sie sich schon immer mal klonen wollten, The Alters ist für Windows, PC, Xbox und PlayStation erschienen, kostet rund 35 Euro oder ist im Game Pass Abonnement enthalten. Von Frauenquoten, Anlaufstellen für Betroffene sexistischer und queerfeindlicher Gewalt bis hin zu feministischen Partys. Die Frauen-Lesben-Bewegung der 1980er und 90er Jahre in West-Berlin hat gesellschaftlich viel verändert. Frauen gestalten Politik, Lesben sind im alltäglichen Leben sichtbar, es gibt zahlreiche selbstbestimmte Räume. Und mitgeprägt und auch dokumentiert hat diese Zeit die Fotografin und Aktivistin Petra Gall. Im Schwulenmuseum eröffnet heute die Ausstellung Feuer und Flamme dem Patriarchat, Petra Galls Fotos der Berliner Frauen-Lesben-Szene. Teil des Fotofestivals Kommunikation und Haltung, und über ihr Schaffen, ihren Nachlass spreche ich mit Kuratorin Colin Klugbauer. Zusammen mit Burgermeier hat sie diese Ausstellung kuratiert. Zu Gast bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, ich durfte mir die Ausstellung vorab anschauen. Wenn man den Raum betritt, der grün gehalten ist und sich nach links bewegt vom Eingang aus, dann bekommt man ja zuerst das Selbstporträt von Petra zu sehen, eines der wenigen, ein, wie ich finde, stolzes Bild in Schwarz-Weiß gehalten, wie fast alle Bilder, ein ernster oder vielleicht auch ironischer Blick. Zur Einordnung, wer war Petra Gall, wie kam sie nach Berlin und wie hat sie die Fotografie für sich entdeckt?
Genau, Petra Gall ist 1981 nach Berlin gezogen, hat davon Konstanz gewohnt, ist im Saarland aufgewachsen und hat sich dann ziemlich schnell auch irgendwie so ihre Subkulturen, ihre Szenen gesucht. Und eine davon war auf jeden Fall die Frauen-Lesben-Szene. Sie war, glaube ich, eine ziemlich aufgeschlossene Person, die ziemlich einen, ich würde sagen, einen Blick auch für Beobachtungsgabe oder vielleicht auch einen Blick dafür hatte, wo politisch gerade was passiert, wo gerade spannende Umbrüche, spannende Aktionen passieren. Genau, wir haben ihren Nachlass im Schwulenmuseum. Das sind neben den Fotos zur Frauen-Lesben-Szene eben auch ganz viel Musikfotos. Sie war total musikinteressiert und hat von kleinen, schrammligen Frauen-Lesben-Bands über Größen wie Tina Turner wahnsinnig tolle Fotos gemacht.
Whitney Houston habe ich, glaube ich, gesehen.
Und, genau, ne? Ja, die zeigen wir auch in der Ausstellung. Und sie hat aber auch ganz viel Reisefotografie gemacht. Das ist ein Bestand, der leider noch nicht so gut erschlossen ist.
Dann schauen wir doch vielleicht mal ein bisschen auf ihre politische Arbeit. Bewegt hat mich vor allem auch der Kulturort Pelze. Was war das für ein Ort? Welches feministische Projekt steckt dahinter?
Genau, das Pelze ist ziemlich präsent in der Ausstellung. Das war ein Kulturort in der Potsdamer Straße 139, also im Norden von Schöneberg. Und das gab es seit Anfang der 80er Jahre bis 1996. Und das war irgendwie, ich würde sagen, so eine Mischung aus Kulturort, Treffpunkt, sexpositivem Ort. Man munkelt, es gab den ersten Flinter, Frauen-Lesben, Darkroom im Keller. Die haben Modenschauen gemacht, die haben Kunstperformances gemacht. Das war so ein sehr bewegter, avantgardistischer Kulturort, der, glaube ich, ganz viel Neues hervorgebracht hat und wo man irgendwie auch so die Kreativität dieser Bewegung sieht. Und genau, er war eben in einem alten Pelzgeschäft und die haben sich sozusagen einfach den Namen als vielleicht ja auch irgendwas Sinnliches nochmal davon behalten.
Ja, also ein wirklich breites Spektrum und damit auch einhergehend, du hast es schon erwähnt, die Sex-Positiv-Partys, die nehmen auch einen Teil des Raums ein. Der Titel, Die Nacht der bösen Mösen, spannend. Was sind das für Bilder, die zu der Zeit entstanden sind?
Genau, ich glaube, wir wollten eben neben den ganzen Demonstrationen und oft auch dem Frust und auch der Wut der Frauen-Lesben-Bewegung über Gewalt, über Sexismus, über Lohnungleichheit eben auch zeigen, welche kreativen Räume es gab, welche Momente von Community-Building, wie viel Spaß Leute auch hatten, wie geflirtet wurde, wie man sich eben auch die Butter nicht vom Brot nehmen ließ. Die Nacht der bösen Mösen war eine Party im SO 36, eine Flinter-Party. Es gab aber eben auch andere Partys, wo Paartanz gemacht wurde. Oder es gab, wir haben auch Fotos von einem Fotoshooting von der Secret Minds. Das ist eines der ersten BDSM-Erotik-Wochenenden für Frauen Lesben, wo man auch sieht, wie lustvoll die Bewegung ist und welche Fantasien man sich erlaubt, welche Sexualität man eben auch schafft zu leben. Und wie man sich vielleicht ein bisschen auch nette Momente einrichtet, fernab dieser Zumutung der Gesellschaft.
Und wenn man dann in den Raum schaut, dann gibt es auch einen Moment, der fast zärtlich anmutet. Man sieht auf auch relativ großen, stoffartigen Leinwänden Menschen, die sich ja tatsächlich lieben, eng umschlungen sind. So zumindest habe ich das interpretiert. Und vor allem sind diese Bilder auch farbig gehalten in einem zarten Violettton. Was wolltet ihr damit sozusagen zum Ausdruck bringen?
Genau, wir haben zwei Fotos so als so Art Fahnen leicht durchschimmernd groß gezogen und wollten irgendwie auch, naja, ich würde sagen, tatsächlich die Zartheit oder Zugewandtheit, die irgendwie auch Zärtlichkeit dieser Szene zeigen, wo man es eben auch geschafft hat, sich anders in Beziehung zu setzen, wo man vielleicht eben auch einen anderen Umgang miteinander hat. Und irgendwie sieht man ja auch ganz selten oder gar nicht so oft tatsächlich Intimität zwischen Frauen, zwischen Lesben, zwischen Queers, das eben auch zu feiern und das zu, nicht nur zu normalisieren, so ich will das, glaube ich, gar nicht normalisieren, aber die Schönheit dieser Momente vielleicht eben auch in so einer Größe zu zeigen. Es gibt nichts zu verstecken darin.
Und Stichwort zeigen, was zeigt eure Ausstellung nicht? Gibt es Leerstellen und wie geht ihr mit denen um?
Genau, ich glaube, eins, was man wissen muss, ist, wir zeigen eben noch nicht mal nur die 80er, 90er Jahre Frauen-Lesben-Bewegung in Berlin, sondern wir zeigen die durch den Blick von Petra Gall und folgen ihren Spuren. Und das heißt, dass wir eben auch nur zeigen können, wovon es Fotografien in diesem Bestand gibt. Und der spart einige Sachen aus. Eine Leerstelle ist auf jeden Fall die Ost-DDR-Frauen-Lesben-Bewegung. Es gibt zwar in dem Fotobestand tatsächlich Fotos von der Stadt als solcher nach dem Mauerfall in den 90ern, also gerade Potsdamer Platz, diese Ecken, die sich so wahnsinnig verändert haben. Aber es gibt eigentlich fast keine Fotos von Ostberliner Feministinnen, von Frauenlesben, die ja auch wahnsinnig viel geschaffen haben. Das ist vielleicht auch eine klassische Erzählung. Der Westen hat dieses Narrativ gewonnen, obwohl es im Osten Abtreibungsrechte zum Beispiel gab, die dann wieder einkassiert wurden in den 90ern. Das vergisst man so oft. Das sieht man nicht. Eine weitere Leerstelle ist auf jeden Fall BIPOC-Aktivismus queerer oder überhaupt BIPOC-Aktivismus, den es ja gerade auch in Berlin in den 80er Jahren schon gab. Ne? Audre Lorde war in Berlin, Katharina Ogontoye, Maya Im haben das Buch Farbe bekennen, 86 rausgebracht, ADIFRA hat sich gegründet. Das alles ist auch nicht abgebildet auf den Fotos und kommt erst in den 90ern so ein bisschen auf mit so Demosprüchen, wo zumindest Rassismus ein Thema spielt, als sozusagen diese ganzen Gewaltexzesse in den 90ern stattfinden. Aber es ist immer noch eine ziemlich weiße Frauen-Lesben-Bewegung, die wir da zeigen können.
Aber auch natürlich hochaktuell mit Blick auf das, was heute passiert, auch mit den Rollbacks, mit denen heute viele zu kämpfen und zu leben haben. Wenn wir das nochmal ein bisschen weiten, den Blick, und auf die Kulturkürzungen gucken, auch auf Projekte, in denen es um Diversität oder die queere Szene geht, Fördermittel gekürzt werden. Wie sehr seid ihr davon betroffen?
Genau, wir waren in der letzten Kürzungswelle ein bisschen betroffen. Man weiß ja auch nicht, was noch kommt. Das sieht ja alles gerade nicht so gut aus. Und wir sind, glaube ich, in zweierlei Hinsicht betroffen. Einmal direkt von Kürzungen, aber einmal auch, weil sich die die Förderlandschaft verändert. All unsere Ausstellungen sind Drittmittel finanziert und die Fördertöpfe werden gerade viel, viel kleiner und viel, viel umkämpfter. Das ist so ein Moment, und man sieht einfach auch, dass auch andere Queere, ja auch gerade migrantische und feministische Projekte in der letzten Kürzungswelle massiv betroffen waren. Und das kriegen wir sozusagen auch zu spüren, weil das natürlich auch oft Kooperationspartnerinnen von uns sind, die wir auch unterstützen wollen oder mit denen wir auch arbeiten wollen.
Also ein Grund mehr, um nicht nur heute zur Vernissage zu gehen, sondern sich auch die Ausstellung anzuschauen. Colin Klugbauer, Kuratorin der Ausstellung Feuer und Flamme, dem Patriarchat, Petra Galz, Fotos der Berliner Frauen-Lesben-Szene, zu sehen im Schwulen-Museum. Die Ausstellung geht bis nächstes Jahr, Ende Februar. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.